So, wir sind hier im Wald, das ist schon der Beginn des Odenwaldes. Und in diesem Wald gibt es ganz, ganz viele Tiere. Ich bitte jetzt mal die Kinder mir zu sagen, was sind für Tiere hier so leben im Wald? Wildschweine, ja. Noch was? Krokodile nicht. Das müssen wir nochmal stehen lassen. Was? Löwen auch nicht. Was auch? Hirsche, Vögel. So, okay. Man kann ganz, ganz viele Tiere mehr nennen. Schmetterlinge. Was? Zecken. Die Eichenprozessionsspinner.
Genau.
Ja, übrigens, Zecken, seid ihr alle eingeschmiert gegen Zecken? Was? Hat jemand Zecken bitte dabei? Ja, gut, also wenn er nicht eingeschmiert ist, da hinten hin und dann. Es gibt noch ein Tier mehr hier, das gerade eben nicht genannt wird, das aber gleichwohl hier ist. Nicht der Eichelhäher.
Der
Waschbär. Der was? Der Waschbär auch nicht. Auch nicht die Haselmaus oder die Schwitzmaus. Auch nicht. Nein. Ein Pferd. Ein Gaul. Ein steinerner Gaul. Der ist gar nicht so weit weg von hier. Vielleicht können wir irgendwann im Laufe des Nachmittags eine kleine Expedition bilden, dass wir den mal suchen. Den Gaul. Also es geht auch in der Predigt um Pferde, um ein Pferd. Nicht um einen steinernen Gaul, sondern um ein hohes Ross. Das hohe Ross. Das ist eine ganz besondere Sorte Pferd, auf dem manche Leute sitzen. Es ist die Geschichte eines Mannes, des Mannes Nahemann. Nahemann, kann man sich gleich merken. Und wenn wir den Mann jetzt kennen würden, dann würden wir alle zittern und mit den Zähnen klappern. Denn Nahemann war ein sehr, sehr gefährlicher Mann. In der Bibel steht von ihm, Nahemann, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Also ein sehr gefährlicher Mann, Nahemann, und sein Königreich mit dem König, Königreich Aram, gab es wirklich. Das war ein Land, das lag so nördlich von Israel und entsprach ungefähr so dem Land Syrien, was wir heute ja auch kennen. Die Hauptstadt war Damaskus. Und dieses Königreich Aram lebte in einem ganz seltsamen, gespannten Verhältnis zu Israel. Es schwankte ständig hinterher zwischen kaltem Krieg und heißem Krieg. Die Science-Fiction-Fans unter uns, das ist ungefähr so ein Verhältnis wie zu den Klingonen. Man weiß irgendwie nicht so richtig, muss man sich jetzt fürchten vor denen oder kann man gerade verhandeln? Ganz, ganz schwierig. Weil die Zeiten unruhig waren, war Nahemann ein gefragter Mann. Denn er war die Geheimwaffe des Königs von Aram. Er war der schlimmste Albtraum seiner Feinde. Und wegen seiner Siege verehrten ihn die eigenen Leute. Schnell stieg er auf und er war der oberste General von allen Truppen von Aram. Er war das, was jeder von uns sicher gerne wäre. Ganz oben, unglaublich erfolgreich und beliebt. Beliebt beim König und beliebt beim ganzen Volk und gefürchtet bei den Feinden. Was ihm schließlich nicht zum Verhängnis wurde, waren seine Feinde, irgendein Pfeil, der ihn getroffen hätte in der Schlacht oder so, oder dass er gefangen genommen wäre. Es war ein winziges Wesen, nämlich der Erreger einer Krankheit. Denn dann heißt es, aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Eine sehr gefährliche Hautkrankheit, Lepra, die durch Erreger übertragen wird. Und unsere Fantasie reicht nicht aus, um sich auszumalen, was Aussatz bedeutete. Eine fürchterliche Krankheit, die nach und nach den ganzen Körper zerfrisst, dass man diese Leute, die davon gefallen sind, gar nicht mehr angucken kann. Dass man Horror bekommt vor den Betroffenen. Es war eine Krankheit, die sich erst einmal zeigte in weißen Flecken. Er entdeckte es vielleicht eines Tages beim Waschen und dachte, naja, was soll's, aber eine Woche später war der Flecken immer noch da und er war sogar größer geworden. Er ging vielleicht zu den Ärzten und die mussten feststellen, es ist leider Aussatz. Es war nicht zu verheimlichen, eine öffentliche Krankheit, er war gezeichnet. Heilung gab es keine, die Ärzte konnten nur sagen, du hast Aussatz, mehr konnten sie auch nicht tun. Ihn erwartete der Tod. Und diese eine Krankheit, die wog 10-mal schwerer als all das Tolle, was man über diesen herrlichen Mann erzählen konnte. Aussatz kommt in der Bibel an ganz vielen Stellen vor. Also es gibt ganz viele Bestimmungen, die man vorzugehen hat, wenn jemand aussatzkrank wird. Es ist in der Bibel eine Krankheit sozusagen mit einer doppelten Bedeutung. Eine doppelte Bedeutung. Einmal ist es eine Krankheit halt, so wie andere Krankheiten auch, wie Krebs oder Lungenentzündung oder irgendetwas. Zum anderen steht es auch für eine geistliche Bedeutung. Der Aussatz der Haut steht sinnbildlich für eine noch schlimmere Krankheit. Eine Krankheit, die tödlich ist. Eine Krankheit, die nicht nur den Körper tötet, sondern auch die Seele. Die Krankheit heißt Sünde. Deswegen hat diese Geschichte auch heute noch so eine starke Bedeutung, die Geschichte von Naaman. Denn unsere Seele spiegelt sich in der kranken Haut Naamans. Wir haben nur deswegen keinen Ekel vor dieser Krankheit, weil wir unter lauter Aussätzigen leben. Wir kennen keinen, der keinen Aussatz hätte. Sünde heißt, trotz aller sonstigen Verdienste, getrennt von Gott sein, getrennt von der Quelle des Lebens. Sünde hat viele Gesichter, Treulosigkeit, Abscheu vor Gottes Wort, Abscheu vor dem Gebet. Scheinbar gibt es in dem Land, in dem wir leben, genau wie in Aram übrigens, keine Kur dagegen. Was tun Naaman? Naaman, der Erfolgreiche, Naaman, der Siegreiche, Naaman, der Beliebte, der auf dem hohen Ross sitzt. Von einem ganz hohen Ross. Was ist so schlimm daran, wenn jemand, was bedeutet das übrigens, wenn jemand auf dem hohen Ross sitzt? Kann mir jemand helfen? Was bedeutet das?
Stolz.
Was?
Stolz.
Stolz.
Ehre.
Hochmut.
Hochmut.
Ehre.
Ehre.
Jeder sieht ihn.
Jeder sieht ihn. Ja, genau. Gerhard hat vorhin diesen Bibelvers gesagt, der in letzter Zeit nachgegangen ist, wo Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Jemand, der auf einem hohen Ross sitzt, sucht nicht, weil er denkt, er hat alles. Er braucht nicht suchen. Alles, was ich brauche, das finde ich in mir selbst. Und das traf auf den Naaman zu und auf einmal war er konfrontiert mit einer Situation, wo er plötzlich nichts hatte, was ihm helfen konnte. Und dann geht es weiter. Wie kann ihm geholfen werden? Im Bibeltext steht, und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen, also kleine Truppenteile, wie so kleine Banden, und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. So war das damals. Sogar die kleinen Kinder wurden verschleppt im Krieg und wenn sie überleben durften, dann haben sie Glück gehabt, dann wurden sie als Sklaven verkauft und irgendwo haben sie dann arbeiten müssen. Sie hatte Glück, das kleine Mädchen, den Namen wir nicht kennen. Sie landete als Kriegsbeute im Haushalt von Naaman. Und dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei den Propheten von Samaria wäre. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Und das finde ich so bemerkenswert, dass dieses Mädchen, das schon so viel gesehen hatte in ihrem Leben, viel zu viel in ihrem jungen Leben, dass sie trotz allem kein Zweifel hat in die Kraft Gottes. Dass sie trotz allem keinen Zweifel hat darin, dass der Gott Israels echt ist. Und, was ich noch sehr bemerkenswert finde, vielleicht noch bemerkenswerter, sie hatte trotz allem keinen Hass auf Naima. Sie hätte sich ja sagen können, ja, ich weiß zwar, wo ihm geholfen wird, aber das werde ich jetzt mal für mich behalten. Soll er doch sterben? Nein. Ach, das er doch. Also da schwingt ganz viel Liebe und sehr viel Anhänglichkeit mit dran. Sie verrät die Stelle, wo es Heilung gibt, obwohl ihr völlig klar ist, wem sie dadurch möglicherweise das Weiterleben ermöglicht. Ihre Liebe ist stärker als alle ihre Erfahrungen. Sie ist eine der ganz großen Gestalten im Alten Testament, ohne dass wir ihren Namen kennen. Und Naaman, ja, der saß auf seinem hohen Ross. Und was diese Tiere auszeichnet, ist, dass sie einen klebrigen Rücken haben. Denn man kommt ganz, ganz schwer runter von diesem hohen Ross. Aber die Krankheit, die Liebe des kleinen Mädchens haben diesen Kleber aufgelöst. Und Naaman kommt runter. Er fängt zumindest an, runterzukommen. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Naaman glaubt ihr und geht methodisch vor. Erstmal stellt er beim König einen Urlaubsantrag, die Soldaten das eben so machen. Da sprach der König von Aram, geht siehe hin und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber, 10, also was ein Talent ist, ist ein Zentner, also etwas, was Erwachsene nur mit ganz großer Mühe schleppen können. Das in Silber, ganz schön was, 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Also 10 vielleicht so Generals, Gala-Uniform oder so etwas. Der König gibt mehr als Urlaub. Er verschafft ihm Zugang zum König von Samaria mit einem Brief, einem Geleitbrief, einem Sonderdiplomatenpass, würden wir heute vielleicht sagen. Denn er hat zwar gehört, ja, Propheten, aber das Mädchen hat ja keine Adresse gewusst und da hat der König einfach vermutet, Propheten, die muss es beim König geben. Das ist ja ganz klar. Könige hatten immer Propheten bei sich. Leider waren das falsche Propheten. Die hatten die Aufgabe, dem König zu sagen, wann sich eine Schlacht lohnt und wann er lieber die Finger davon lassen soll. Und außerdem hatten sie die Aufgabe, die Politik von dem König möglichst gut zu verkaufen. So eine Art PR-Manager waren das damals. Die falschen Propheten, nicht die echten Propheten. Der König gab viel Geld mit. Es geht schließlich um seine Geheimwaffe und die ist was wert. Und denn was sollte aus Aram werden, wenn Naaman nicht mehr ist? Und dann heißt es weiter, und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Er ist Realist, der Naaman und auch sein Chef, der König. Wenn jemand helfen kann, dann nicht irgend so ein dahergelaufener Normalprophet, sondern der König. Schließlich geht es nicht um irgendeinen Sterblichen, sondern um den großen Naaman, um den fast unsterblichen Naaman, um den, wie wir wissen, Albtraum, den schlimmsten Albtraum seiner Feinde. Und der König von Israel kriegt die Panik. Es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, so dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Guckte er um sich, sah alle seine Propheten und seine Berater an. Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Der König findet das Ganze so absurd, dass er nur vermuten kann, sein aramäischer Kollege hat Lust darauf bekommen, den Kalten Krieg wieder in einen heißen Krieg zu verwandeln. Das ist eine gefährliche Situation. Er sieht schon im Geist sein Königreich untergehen. Die Ratlosigkeit ist perfekt. Wieder kommt Hilfe von unerwarteter Seite, denn es geht gerüchteweise um im ganzen Land, was da los ist. Und es geschah, als Elisa, wir wissen nicht, wer Elisa ist, Elisa war ein echter Prophet, der aber nicht beim König war, sondern irgendwo draußen in einem Dorf. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Elisa, einer der ganz wenigen echten Propheten, der Nicht-PR-Propheten, er ist bereit, die Verantwortung, die sehr schwere Verantwortung zu übernehmen. Ich stelle mir die Szene vor. Naaman wird fortgeschickt aus der Hauptstadt und kommt mit seinem ganzen Tross, mit seinem ganzen Wagen und er selber auf dem hohen Ross an und hält vor der Hütte von dem Elisa. Und da hält er. Und da wartet er. 5 Minuten, 10 Minuten, nichts rührt sich. Keiner kommt aus dem Haus. Und er selber geht natürlich auch nicht runter von seinem Pferd. Wer ist er denn? Er ist Naaman, der Albtraum seiner Feinde. Er denkt gar nicht dran, runterzusteigen. Soll doch der Prophet kommen. Mal sehen, ob er was Brauchbares sagt oder ob er irgendein tolles Ritual hat mit Zaubersprüchen, wie man sich das so vorstellt, so mit ganz viel Weihrauch und mit tollen Effekten. Mal sehen, ob er eindrucksvolle Riten zelebrieren kann. Naaman sitzt schon wieder auf seinem sehr hohen Ross mit dem klebrigen Rücken. Und Elisa, der setzt noch eins drauf. Irgendwann rührt sich da was in der Hütte. Ein Schlüssel wird umgedreht. Der Griff von der Tür wird bewegt. Und da kommt jemand raus. Das ist aber nicht Elisa, sondern ein Bote. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Er kommt nicht mal selber raus. Weil er das weiß. Dem Naaman kann nur geholfen werden, wenn er von seinem hohen Ross runterkommt. Er schickt seinen Boten, seinen Gehilfen. Das ist eine Zumutung. Er wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpar in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Er wandte sich ab und ging zornig davon. Naaman ist sauer. Er ist wütend. Er hatte etwas anderes erwartet. Er kommt nicht nur nicht runter von seinem hohen Ross, er macht sogar kehrt und gibt dem hohen Ross die Sporen. Kein Brimborium. Kein Hokuspokus. Nackig ausziehen soll er sich, vor allen Leuten. Seine Uniform und seine ganzen Orden ablegen. Was für eine Demütigung. Und dann soll er im Jordan 7 Kniebeugen machen. 7-mal runter und wieder rauf. Was soll denn das bringen? Das ist ja unglaublich. Hat man sowas schon gehört? Also Flüsse mit Heilkraft, die gab es auch in Syrien, die gab es auch bei Damaskus, da hätte er gleich daheim bleiben können. Da gab es viel bessere Flüsse, anerkannte Heilwirkung, bloß bisher hatten die auch nicht geholfen. Warum ausgerechnet der Jordan? Und warum 7 Kniebeugen und nicht 5 oder 9? Weil der Jordan ein besonderer Fluss ist. Von außen sieht man keinen Unterschied zu anderen Flüssen, aber er hat eine Bedeutung. Dieser Fluss hat gesehen, wie Gott das Volk Israel hindurchgeführt hat. Dieser Fluss wurde aufgestaut bei der Landnahme. Er hat viele Wunder miterlebt, dass Gott es ist, der etwas bewirken kann, dass Gott auch Politik machen kann, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der es nicht nötig hat, dass man ihm große Denkmäler setzt. Das ist der Jordan. Der Jordan bezeugt, menschliche Macht und Technik bringt gar nichts, wenn Gott nichts tut. Auf die Kraft des lebendigen Gottes kommt es an. Und siebenmal, weil es eine göttliche Zahl ist. Auch wieder eine göttliche Zahl, denn in sieben Tagen, inklusive Ruhetag, hatte Gott Himmel und Erde geschaffen. Er ist der Herr über seine ganze Schöpfung und deswegen siebenmal. Das Wasser macht es nicht, Gott macht es. So ist es mit unserem Aussatz. Was kann uns helfen, dass in unserem Leben nicht alles mehr so schief läuft? Alle möglichen Kräfte werden angezapft. Dumme und kluge Kräfte, aber nichts hilft. Das heißt, dass Religion im Moment wieder ganz groß im Kommen ist, aber noch nicht mal Religion hilft. Gott hilft. Gott ist lebendig. Gott hat Macht. Was für Naaman das Bad im Jordan ist, das ist für uns Jesus. Vom Kreuz kommt ein Strom her mit heilender Macht. Und es kommt darauf an, zu diesem Strom zu kommen und Heilung zu finden. Es ist dieses Kreuz, an dem er für unsere Sünden gestorben ist und er unsere Gebrechen auf sich genommen hat, unseren Aussatz auf sich genommen hat. Vom Kreuz weg geht die Quelle des Lebens. Und das ist der einzige Weg. Und der Weg ist für alle gleich. Egal, ob wir Naaman sind oder ob wir uns vielleicht eher mit dem kleinen Mädchen identifizieren können, das da gesegnet in seinem Haushalt arbeiten muss. Der Aussatz bringt uns nicht um. Heilung ist da für jeden. Jeder, der mit seiner Sünde zu Jesus kommt, kann Heilung finden. Er hat es selber versprochen. Sucht mich, so werdet ihr leben. Was uns umbringt und viel gefährlicher ist als der Aussatz, das ist das Unkraut, auf dem wir sitzen. Wir kommen so schwer davon runter. Ist das Evangelium zu einfach, um wahr zu sein? Aber wenn es komplizierter wäre, würde es da nicht bedeuten, dass die kleinen Leute ausgeschlossen wären? Bei Jesus sind sie alle willkommen, die Großen und die Kleinen. Nicht nur die Kleinen, auch die Großen. Nur die Großen hatten es immer schon schwerer, weil sie dieses Vieh unter ihrem Hinterteil haben. Beinahe wäre es schief gegangen für Naaman. Aber dann, ja, dann traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr dann, da er zu dir gesagt hatte, wasche dich, so wirst du rein. Kluge Knechte. Wenn die gute Nachricht schwerer zu kapieren wäre, dann wäre es ja nur etwas für die Elite. Warum dann nicht auch, wenn sie einfach ist? Warum nur zugreifen? Warum nur die Früchte greifen, die ganz, ganz oben hängen, dass wir kaum rankommen? Warum nicht auch die große Frucht greifen, die für alle in greifbarer Nähe ist? Naaman, Naaman, jetzt bist du dran. Naaman, komm runter von deinem hohen Ross. Da stieg er hinab, taufte sich siebenmal im Jordan unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Und ich stelle mir das so vor, wie er in den Fluss hineinsteigt und die Form natürlich vorher abgelegt. Seltsames Bild. Die meisten Generäle sehen nicht so eindrucksvoll mehr aus, denn sie keine Uniform mehr anhaben. Und er macht seine erste Kniebeuge, kommt raus, alles noch voll mit Aussatz. Die zweite, dann die dritte, immer noch alles weiß. Seine vierte, fünfte und sechste und nichts passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass jede Kniebeuge für ihn die Versuchung noch größer gemacht hat, das Ganze wieder abzubrechen, weil es einfach super peinlich ist. Eine peinliche Veranstaltung. Und beim siebten Mal, als sein Körper Wasser verlässt, ist er wie verändert. Die weißen Stellen sind alle weg. Die hässlichen Wunden verlassen ihn und er kommt wie neu aus dem Wasser heraus. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein, heißt es hier. Vielleicht ist er sich wie ein Idiot vorgekommen, wie seine Knechte ihm bei der Aquagymnastik zuschauen. Aber auf seine Befindlichkeit kommt es nicht an. Es kommt darauf an, zu tun nach dem Wort des Mannes Gottes. Es kommt darauf an, einfach mal herabzusteigen von seinem hohen Ross und in dieses Wasser hineinzugehen. Gehorsam. Hören und tun. Mehr nicht. Nicht spekulieren. Nicht 6.000 Goldstücke bezahlen. Keine geistigen Klimmzüge machen. Nur zugeben müssen wir es schon, dass wir Aussätzige sind, die gerne reinwehren und sich anders keinen Rat besiegen. Und natürlich herabsteigen von seinem hohen Ross. Anders kommt er nicht in den Jordan. Das gilt übrigens auch für uns. Es kommt darauf an, die harmlosen Tiere von den wirklich gefährlichen zu unterscheiden. Und eins der gefährlichsten Tiere sind nicht etwa Löwen und Panther, sondern sind die hohen Rösser, auf die wir sitzen. Das ist unser Stolz. Den sieht man uns von außen nicht an. Fast jeder hat so ein Tier unter sich. Es steht dem Heil im Wege. Wer es schafft, herunterzusteigen, dem kann ich garantieren, der wird Gottes Wunder erleben. Und ich möchte sehr dazu ermutigen. Wer es schafft, der wird viel mehr erleben, als er vorher erwartet hatte. Niemand erwartete Heilung. Und was er dann erlebte, das war noch viel mehr. Er lernte nämlich einen lebendigen Gott kennen. Denn so ging dann die Geschichte aus. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn. Er ging hinein, merken Sie es. Vorher hat er Halt gemacht vor der Tür. Jetzt geht er hinein und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk von, nicht von General Naiman, von deinem Knecht. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Dann nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach Naiman, könnte dein Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Erde, warum denn das? Was kann man mit einer doppelten Maultierladung Erde machen? Ja, damit kann man zum Beispiel einen Altar bauen. Damals war das so, damals konnte man das so. Denn dein Knecht, so sagt er, will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Vom Aussatz gereinigt, den lebendigen Gott kennengelernt, in einer Weise, dass er gar keine Lust mehr hatte auf die anderen prachtvollen Götter, die es so gab in Damaskus. Nur darin wolle der Herr deinen Knecht vergeben, wenn mein Herr in das Haus des Rimona geht, das war der Reichsgott von Aram, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Haus des Rimon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimon, so wolle der Herr deinen Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa antwortete ihm, geh hin in Frieden. Und er zog eine Wegstrecke von ihm. Und das ist es, was Gott uns allen eigentlich geben möchte, geh hin in Frieden. Nicht nur eine Lösung von dem einen oder anderen Lebensproblem, sondern den Frieden, den Menschen gar nicht machen können. Den Frieden, den wir nur haben können, wenn wir Gott kennen. Ich möchte dazu von ganzem Herzen einladen, ich möchte jetzt mit euch reden. Lieber himmlischer Vater, was du gibst, das übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Viel tiefer und viel reicher machst du uns, wenn wir anfangen, dich zu suchen und wenn wir dich finden dürfen. Wir danken dir dafür. Herr, wir danken dir auch für diese Geschichte und dass sie lebt und dass sie auch in unsere Zeit hineinpasst. Du bist lebendig, Herr. Wir beten dich an. Amen.